Liebe Gemeinde, wir haben gerade ein kleines Kind im Gebet Gott anvertraut und darum gebetet, dass es selber auch einmal diesen Glauben findet. Diesen Glauben, der uns aus dem Psalmwort hier entgegenspricht. Aber nur ahnungsweise taucht dann auf, was das alles bedeutet, was das alles beinhaltet und was da dazugehört. Und deswegen steht auch in unserem Sonntagsblatt heute etwas von diesem Wagnis des Glaubens. Und ich möchte uns ein bisschen damit hineinnehmen, was dieses Wagnis des Glaubens eigentlich ist. Ich lese dazu den angezeigten Text aus dem Römerbrief, Kapitel 3, 21 bis 31. Ein Wort, das uns sicher oder einigen von uns sicher vertraut ist. Da sagt Paulus: Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, und zwar schon bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, und zwar offenbart für alle, die an ihn glauben. Denn es gibt keinen Unterschied, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott aufgerichtet als Sühnezeichen wirksam durch Glauben in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit der Geduld Gottes begangen wurden. Ja, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, er selbst ist gerecht und er macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Wo bleibt dann noch das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, auch der Heiden. Dadurch gilt, Gott ist der eine. Er wird aufgrund des Glaubens sowohl die Beschnittenen wie die Unbeschnittenen gerecht machen. Setzen wir also durch den Glauben das Gesetz aus der Kraft. Im Gegenteil, wir richten das Gesetz auf. Liebe Gemeinde, ein großes Thema unserer Zeit ist Wissensmanagement. Wissensmanagement in der heutigen nachindustriellen Zeit heißt, dass Erfahrungen und Fertigkeiten, Erlerntes zum Überleben der Menschheit, wichtige Erkenntnisse erhalten bleiben sollen. Dass das viele wissen, und wenn wir ins Internet schauen, googeln, dann merken wir ja, dass uns das sowieso ständig überfordert ist, dieses viele Wissen nicht nur erhalten bleibt, sondern dass es auch abrufbar gemacht werden kann. Überall geht es heute um die Erhaltung von Wissen, um das Transparentmachen von Wissen, um einen einigermaßen sinnvollen Umgang mit Wissen und um die Ethik, um das richtige Umgehen mit diesem Wissen, um die Ethik, die es erfordert, um das Wissen dann auch in menschliches und menschenwürdiges und dem menschengerechtes Handeln umzusetzen. Die EDV, die Datenverarbeitung, ist so ein Beispiel. Ihr wisst wahrscheinlich zum Teil viel mehr als ich darüber. Unser Leben wird ja mehr und mehr durch Algorithmen bestimmt, um uns das Leben leichter zu machen einerseits, aber auch auf der anderen Seite, um die Arbeit geringer zu machen. Es gehen dadurch natürlich auch viele Arbeitsplätze verloren. Aber das Wissen, mit dem die Algorithmen gefüttert werden, diese Daten sind ja heute so wichtig wie früher das Erz, das man aus dem Berg geholt hat. Heute sind die Daten das Gold, was früher aus dem Berg geholt wurde, holt man sich heute von Menschen. Und da, wo Algorithmen miteinander dann noch verknüpft werden, da entsteht so etwas wie künstliche Intelligenz, soweit ich das verstehe. Ich hoffe, dass ich das nicht überziehe, aber ich verstehe, dass da künstliche Intelligenz entsteht. Und die Frage ist dann immer, was kann da eigentlich noch gerechtfertigt werden? Was können wir überhaupt an dieser Stelle noch mit gutem Gewissen zulassen, wenn Dinge hier miteinander verknüpft werden? Was ist noch managbar? Sind ethische Selbstverpflichtungen für Programmierer vielleicht die Lösung, dass Leute, die Computerprogramme machen, jetzt auch erklären müssen, dass sie sich hier auch an ethische Grundsätze halten? Oder sind wir am Ende nur schwache und rechtlose Einzelne, die diesem Wissen der Computer ausgeliefert sind, werden zu Randgruppen an der Gesellschaft, die nur mehr von Computern bestimmt ist. Also das sind so die Szenarien. Bei dem Wissen über Gott ist das etwas anders. Im Gegensatz zu diesem Diskurs in unserer Gesellschaft ist unser Wissen über Gott ja so ganz und gar nicht erfassbar oder vielleicht sogar beweisbar. Und es scheint heute mehr denn je Menschen auch abzuschrecken oder zu langweilen oder grundsätzlich immer weniger Interesse dafür zu geben, sich mit dem, was wir über Gott sagen können, auseinanderzusetzen, weil das so ein großer Kontrast ist zu dem, was heute mit Wissen und mit Daten alles gemacht werden kann. Glauben heißt nichts wissen. Also was soll das denn heute? Tatsächlich, das Wissen über Gott kann ich nicht beweisen, ich kann es nicht selbst hervorbringen, aus mir herausholen. Ich kann das, was ich über Gott weiß, von Gott nicht mit meinem Verstand erzwingen. Ich kann es nicht rechtfertigen oder logisch begründen. Und deshalb, glaube ich, sind wir in einer Zeit, in der mehr denn je die Gefahr besteht, dass das Wissen um Gott und gleichzeitig die Kraft Gottes auch missverstanden werden. Gott selbst wird missverstanden, würde ich mal sagen. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Ahnung von Gott, wie ein Wissen von ihm, aber es wird oft falsch gedeutet. Und das, was Gott will, wird missinterpretiert. Das Wissen um Gott wird verkannt. Jemand hat es vor der Nase und er ordnet es falsch ein. Diese Kraft, diese Erkenntnis steckt er in die falsche Schublade. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass das Leben im Glauben, das Leben mit Gott bedeutet, dass ich einen Weg gehe, der sich nicht mehr wie sonst üblich irgendwie hervorheben lässt. Leben im Glauben heißt nicht, dass mein Leben ein bestaunenswertes Leben wird. Eines, was andere bewundern. Auf den ersten Blick gleich ganz begeistert sind. Leben im Glauben heißt nicht, dass ich sagen kann, da zollt mir jemand Beifall für meinen persönlichen Lebensweg. Für meinen Glauben kann mir am Ende niemand auf die Schulter klopfen und kann niemand sagen, toll gemacht. Und selbst in der Gemeinde ist das so. Nicht, dass wir auch von Vorbildern im Glauben reden dürfen. Natürlich haben wir Menschen vor Augen, die für uns Vorbilder waren. Aber können wir tatsächlich dem anderen tief ins Herz schauen und daraus schließen, was für einen großen oder weniger großen Glauben er oder sie hat? Im Gegenteil, gerade in der Gemeinde können wir nicht anfangen, Glauben zu messen, um ihn dann mehr oder weniger zu bewundern. Der Glaube, den Paulus im Brief an die Römer anspricht, ist nicht dazu da, dass ich ihn auspacke und dann damit vielleicht etwas anstoße und in Bewegung setzen könnte. Unser Glaube lässt sich nicht instrumentalisieren, um damit eine gezielte Entwicklung in Gang zu setzen oder etwas zu erwarten. Für meinen Glauben kann ich nichts verlangen und es soll auch niemand dafür Respekt zollen, denn der Glaube und mein Weg des Glaubens befindet sich ganz woanders. Den Glauben zu verbinden mit Macht und Einfluss, mit einem Zweck, der zu bedienen wäre, das wehrt Paulus hier in dem Brief an die Römer ab. Genau das meint er, dass es so eben nicht ist. Das ist der Unterschied zu Macht und Einfluss. Das ist der Unterschied zu den Goldgräbern unserer heutigen Zeit, dass mit dem Glauben eben nichts gewonnen wird auf menschlicher Ebene. Dass ich im Glauben wissen darf, dass ich in Gottes Hand bin, heißt eben, dass an dieser Stelle es nicht die Frage ist, ob dadurch Macht oder Einfluss verändert wird, ob dadurch ein Zweck erfüllt wird. Naja, das ist doch eh klar, würden wir sagen. Ja, natürlich wollen wir nicht aus unserem Glauben Kapital schlagen. Es soll uns auch niemand bewundern dafür. Und dennoch, glaube ich, ist es nicht selten unser Missverständnis, dass wir auch für unser geistliches Leben gern anerkannt und bewundert würden, wie für unser erfolgreiches Studium oder für die gut geratenen Kinder oder für unser großzügiges Eigenheim. Warum nicht auch für unseren Glaubensweg? Aber der Glaube, noch einmal, liegt jenseits dieser sichtbaren Welt. Der Glaube liegt jenseits dieser sichtbaren Welt, in der alles eine Funktion hat, in der Dinge ihren Zweck erfüllen müssen, weil sie sich sonst nicht lohnen. Und der Glaube liegt jenseits einer Welt, in der ich vorzeigen kann und damit auch zugleich mehr oder weniger Macht ausüben kann über andere. Wir hören auch öfter, mein Glaube hat mich ja was gekostet. Und das können wir auch für die sagen, die vor uns hier gelebt haben. Ja, für die hat der Glaube was gekostet. Die haben was aufgeben müssen dafür. Sie haben sich in diesem Verlassen auf Gott tatsächlich auch für die Kosten entschieden. Mag sein, dass du Kosten hattest, als du begonnen hast zu glauben. Und die sind oft nicht gering, aber zieh nicht deinen Glauben damit hinein und mach das zu einem Geschäft. Im Glauben hat dein neues Leben begonnen, ja, aber bezahlt hat dafür jemand anderer. Und ich glaube, dass wir das genauso sagen müssen in der Gemeinde. Wenn wir in unserer MOGA-Vision vom Glauben reden, dann ist das genau der Punkt, an dem wir uns nicht mehr über Berechnung oder Objektivierung verständigen können. Warst du mutig? Hast du die Prüfungen deines Lebens bestanden? Bist du auch beim 100. Mal, nachdem du gefallen bist, wieder aufgestanden? Hat dein Verhalten irgendwann endlich Sinn gemacht? Waren deine Entscheidungen endlich annehmbar? Vielleicht nach Jahrzehnten in der Schule der Gemeinde? Wir merken, dass all diese Fragen wie Staub zerfallen und in den Hintergrund treten, wenn es um die Frage geht, was Glauben im Eigentlichen ist und was im Glauben zählt. Wir vertrauen oft auf die eigene Kraft oder auf die Kraft, die andere aufbringen könnten, und erwarten, dass sich auf diesem Weg etwas in unserer Welt verändern sollte. Die Frage ist nur, haben wir dabei Gottes Wort wirklich ernst genommen? Paulus sagt im 1. Korintherbrief am Anfang, im Kapitel 2, als ich zu euch kam, bin ich nicht mit hohen Worten oder Weisheit gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu predigen, sondern ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und dann sagt er weiter, und ich war in Schwachheit bei euch und in Furcht und ich habe gezittert. Mein Wort ist nicht Überredung gewesen, sondern eigentlich nur, dass der Geist Gottes wirkt. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit steht, sondern auf der Kraft Gottes. In dem einen Sinn hat das Evangelium Kraft und es kann Dinge verändern. Und in dem anderen Sinn ist es kraftlos, weil es nicht gleichzeitig zu dem Hammer wird, den wir an unserer Seite mitschleppen, oder zu dem Schwert oder zu der großen Kraft, die wir gerne hätten. Im Blickwinkel menschlicher Weisheit ist das Evangelium eine machtlose Botschaft, aber im Blickwinkel des Heiligen Geistes kann es Wunder wirken, weil Menschen Veränderung erleben in Zugeben ihrer eigenen Machtlosigkeit, indem dass sie zugeben, dass sie selber es nicht können. Und trotzdem scheint es mir manchmal, als ob wir vor beidem Angst haben, sowohl vor der Kraft als auch vor der Kraftlosigkeit des Evangeliums eigentlich Angst haben und uns nicht darauf einlassen können. Dabei wissen wir, unser Glaube liegt weit jenseits von Vernunft und liegt weit weg von objektiven Überlegungen. Unser Glaube liegt weit jenseits von belohnten oder belohnungswürdigen Leistungen. Glauben haben nicht wir uns ausgedacht. Der Glaube, von dem die Bibel uns erzählt, ist nicht ersetzbar durch unsere bestandenen Abenteuer, ist nicht ersetzbar durch unsere klugen Lebensentscheidungen und heilsamen Fortschritte, die wir machen. Es ist nicht dasselbe, wenn wir miteinander Strukturen anlegen und Gemeinschaftsprogramme entwickeln und durchführen und unsere ganze Kraft hineinstecken und dann das gleichsetzen wollen mit unserem Glauben. Glaube lässt sich nicht durch die Anstrengungen von uns oder von anderen ersetzen. Und er lässt sich auch nicht ablösen durch irgendetwas anderes. Glaube ist Glaube, ist Glaube, kann man sagen. Und Gott erkennen können wir nur durch den Glauben. Von ihm wissen ist allein möglich in dieser Haltung des Glaubens, der nichts vorzuweisen hat, der nichts bringt und nichts dabei hat. Deswegen heißt Glaube, liebe Gemeinde, letztendlich, dass wir nackt dastehen und nichts vorweisen und nichts mitbringen können. Da gibt es nichts mehr, was ich beweisen kann. Da gibt es nichts mehr, was ich beschützen könnte als sicheren Ausgangspunkt oder als eine für ewig gewonnene Einsicht. Ich kann einzig und allein dastehen und mich ohne irgendeine andere Sicherheit Gott anvertrauen. Ich kann ihm nur meine nackten Arme und leeren Hände hinstrecken und sagen, nimm mich an, nimm mich in deine Arme. So wie ich jetzt gekommen bin, so wie du mich hier findest, ohne Schminke, ohne Maske, ohne Handgepäck, ohne Notfallausrüstung. Alles, was ich dachte, dass es gute Vorbereitungen für den Glauben sind, lasse ich hinter mir. Es ist nichts wert, weil ich es doch nicht eintauschen kann bei dir. Wir merken an dieser Stelle wieder, warum wir in einem Zeitalter des Konsums, des Materialismus, des gnadenlosen Funktionierens diese Haltung des Glaubens so schwer leben können, so beinahe unmöglich finden, da immer wieder hinzufinden und zurückzukehren. Wie soll Glaube da gehen, wo ich doch selbst erwarte, dass quasi alles bewertbar, alles abschätzbar, alles für irgendeinen Preis zu erwerben ist? Wenn ich mein ganzes Leben auf Schnäppchen und Errungenschaften, auf Vorzeigbares, auf meine Leistungen aufbaue, wie soll dann Glaube funktionieren? Dieser Kontrast ist uns, glaube ich, deutlich. Wo soll noch Platz sein dafür, dass ich mich Gott ganz ergebe, dass ich aufhöre zu zählen, wie viele Stunden ich in den Glauben investiert habe, wie viele Dinge ich hineingesteckt habe, dass ich mir einfach nur mehr bewusst werde, dass am Ende eigentlich nur dieses vertrauensvolle Ja zu ihm mich retten kann. Wir sind da, glaube ich, nicht ganz frei, dass wir eigentlich Religion wollen, auch als Freikirchler, so etwas wie Religion in unserem Leben gern haben, aber damit noch nicht selbstverständlich auch glauben, noch nicht da sind, wo Gott uns haben will. Weil wir als gläubige Menschen in dem Sinn auch nicht mehr sagen können, wir sind jemand in dieser Welt, weil der Glaube in unserer Welt nichts darstellt. In einer Kultur, die sich nur an der Oberfläche des Lebens bewegt, wird Glauben und Vertrauen als Naivität ausgelegt oder als unverantwortliches Handeln, als unverantwortliches Verhalten. Haltungen wie Vergeben und Verzeihen werden als Nachgiebigkeit, als Weichlichkeit gegenüber dem Feind angesehen. Wenn du die Wahrheit ansprichst, erfährst du in vielen Kreisen heute Zurückweisung und Ablehnung. Und es gibt nur wenige in deinem Umfeld, die es würdigen, wenn du in einem Konflikt nicht vor allen Dingen deine eigene Verteidigung vor Augen hast. Positionen aufgeben, verlieren, um einer höheren Sache willen, wer will das schon? Glaube ist nichts in unserer Zeit, in unserer Kultur. Zu glauben war schon immer außerhalb dessen, was Menschen zu würdigen gewusst haben. Aber auf der anderen Seite weiß der Glaube um sich selbst. Als Glaubender erkenne ich meine Situation und ich sehe diese unerschöpflich lebendige Liebe, die mich dann drängt. Eine Liebe, die Hingabe will. Diese Liebe lädt mich ein, loszulassen und mich herzugeben. Diese Liebe möchte, dass ich mich aufgebe und mich im Glauben öffne. Vielleicht auch für eine Aussprache mit jemand anderem, vielleicht auch für Schritte der Versöhnung, die längst anstehen. Dieser Glaube bedeutet, dass aufgrund der Liebe ich verzeihen kann, ich über meinen Schatten springen kann. Dieser Glaube bedeutet, dass ich der Erste sein kann, der das Gespräch wieder beginnt, weil ich ja weiß, dass ich nichts zu verlieren habe, dass ich ja bereits alles in Händen halte. Im Glauben habe ich die Chance, die innere Verletzung nicht mehr als Gefängnis zu sehen, auch wenn ich diese Haltung womöglich jahrelang gepflegt habe. Im Glauben und nur im Glauben ist selbst in verhärteten Situationen ein Neubeginn möglich, weil ich nichts verliere außer meinem Stolz und meine Bitterkeit. Weil ich aber alles gewinne, wenn ich zulasse, dass ich der Beschenkte bin bei Gott. Dass ich der bin, der in solchen Situationen nur empfangen kann. Im Glauben kann ich neu vertrauen, auch anderen, auch den Schwestern und Brüdern, die ich bisher noch misstrauisch beäuge. Im Glauben kann ich mich selbst verlieren, in den anderen, mit den anderen und darf dennoch wissen, dass ich mich danach eben in diesem Glauben, in dieser Rechtfertigung nicht aus mir auch wieder selber finden werde, ganz und selbst finden werde, mich so sehen darf, wie Gott mich sieht. Und deshalb vielleicht diese eine Frage zum Abschluss. Und es steht ja am Titelblatt unseres Sonntagsblattes. Ist das dann vielleicht auch der Sieg, von dem hier die Rede ist? Und was bedeutet es denn sonst, wenn wir sagen, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Der Glaube, der Sieg, der die Welt überwunden hat, die eigene Ohnmacht als der Sieg über jede Boshaftigkeit und Drohung und Gewalt. Weil ich mich ganz ergebe und ganz vertraue, mich ganz auf Jesus verlasse in den Prüfungen des Zwischenmenschlichen, in den Prüfungen mit mir selbst. Da ist der Glaube der Sieg. Können wir das glauben? Dass es reicht, dass ich nur auf ihn schaue? Dass ich mich nicht mehr auf mich selbst verlassen muss? Dass Gott selbst es für mich ausmacht? Wollen wir diesen so ganz anderen Sieg in unserem Leben? Ich glaube an Gott heißt, ich vertraue dir, ich rechne mit dir, ich verlasse mich und meine eigene Welt auf dich hin und zu dir hin, auf dich zu. Und Glaube zeigt sich weniger im Reden über Gott als im Sprechen mit ihm, als im Reden mit ihm selber. Wer glaubt, sagt ich. Ich glaube. Und so eine Sache kann man nicht delegieren. Das ist nicht etwas, was wir abgeben können. Deswegen haben wir hier heute auch den Len gesegnet, weil wir wissen, auch er darf sich einmal dieser Frage stellen. So wie mir auch niemand von außen die tiefe Freude oder die Dankbarkeit, die aus dieser Beziehung mit Gott kommt, einreden kann oder mich dafür überreden kann. Das erfahre ich selbst oder ich erfahre es nicht. Aber ich darf es erfahren. Und das ist die Einladung heute. Diese Einladung steht. Zusagen. Ja, das will ich. Zu sagen, das ist für mich das Richtige. Ich will mich in diese Beziehung mit Gott fallen lassen. Ich will das Wagnis eingehen. In einem Gebetsbuch, ich glaube aus der Jugendarbeit, stand mal, ey Gott, sei doch ehrlich, glaubst du noch an mich? Wenn Jugendliche das schreiben, dann ist das genau diese Haltung. Und der Glaube an Gott bedeutet genau das, dass er uns das zeigen darf, wie er an uns glaubt und wie er diese Gemeinschaft mit uns möchte. Wir dürfen darauf vertrauen, dass diese Beziehung beginnen kann, auch heute. Amen.